cool.
Nimmt auf.
Hallo, herzlich willkommen zur kleinen schwarzen Chaos-Praxis mit Denise M. Baye.
Und mit Ninia Lagrande. Wir haben uns gerade eben schon gefragt, warum machen wir das überhaupt? Denn bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich mich geoutet, dass ich eigentlich gar nicht so genau weiß, was ich erzählen soll. Und Ninia hat gesagt, das geht ihr genauso, aber irgendwas fällt uns ja immer ein.
Wir haben einen Schwimmkurs in Hannover zu bekommen und wie ich jetzt auf Instagram erfahren habe, auch in anderen Städten, ist quasi wie Lotto spielen. Also es scheint wirklich total schlimm zu sein. Es war schon vor Corona mega schlimm in Hannover mit so jahrelangen Wartelisten und so. Und jetzt staut sich das natürlich alles auf, weil die kleineren Kinder nachkommen und die größeren auch noch keinen Kurs gemacht haben. Aber ich habe mich jetzt 3 Tage lang akribisch auf die Online-Anmeldung vorbereitet und habe ihr alles hingelegt, was ich brauche. Und es hat geklappt. Wir haben einen Schwimmkurs.
Dann herzlichen Glückwunsch zum 6er im Lotto,
ja,
Ninia.
Danke.
Voll geil.
Jetzt hoffe ich nur, dass mein Kind da, also eigentlich ist er ja mega die Wasserratte, deswegen wollte ich das auch unbedingt für ihn haben, also so einen richtigen Kurs. Ne? So, es gibt ja dann auch Leute, die sagen, ja, ich habe das auch so gelernt, mein Onkel hat mich ins Wasser geschmissen und dann ging es los. So. und da bin ich auch aus Eigenerfahrung nicht so großer Fan von.
Einfach ins Wasser vom Onkel geschmissen
genau.
zu werden, das klingt ganz schrecklich.
Und ich weiß noch, dass ich den Schwimmkurs mega schrecklich fand. Also wirklich so schlimm, dass ich jedes Mal geweint habe, wenn ich da war. Oder ich weiß nicht jedes Mal, das kann meine Mutter wahrscheinlich sagen, aber schon oft. Also ich fand es richtig scheiße. Und in dem Schwimmbad war so eine große Glaswand und dahinter saßen dann die Eltern und haben zugeguckt.
Wie
und ich stand immer nur weinend
an die Fische im Aquarium.
Ja, oder halt wie im Zoo. Und ich stand immer wie so ein Gorilla weinend an dieser Glasscheibe. und konnte halt nicht weg. Am Ende habe ich mein Seepferdchen trotzdem gemacht und auch noch meinen Freischwimmer und so. Und das war alles okay, ich kann schwimmen. Aber ich mache es bis heute nicht besonders gerne. Im Gegensatz dazu meine Schwester, die ja dann gleich völlig übertrieben hat und dann so mit 8, 9, 10 mehrmals deutsche Meisterin in verschiedenen Disziplinen war und so richtig Leistungsschwimmerin war, bis sie
krass.
Ungefähr 12 war. Und dann ging es so schon, das ist dann schon so Olympia-Vorbereitung mit Frühtraining und so weiter. Und da hat sie dann aufgehört, also komplett mit Schwimmen, weil sie darauf keine Lust hatte.
Das wird dann ja auch ganz schön anstrengend, wenn man sich tatsächlich auf Olympia oder auf irgendwie
ja.
große Wettkämpfe vorbereiten muss. Dann kann man nicht mehr viel anderes machen. Ich finde dieses
hat
Bild
sie auch
so
nicht.
Süß.
Also sie war halt wirklich so jedes, also ich kenne meine Schwester eigentlich nur in Jogginghose, Badeanzug und so einem Wärmemantel. Es gibt sogar spezielle extra warme Mäntel für die.
Mhm.
Und jedes Wochenende Wettkampf. Also meine
geht
Mutter
auch
so war
so
eine
Schwimmflossen zwischen
ja,
den Fingern.
Genau. Meine Mutter war so eine richtige Hockey-Mom, halt nur fürs Schwimmen.
Aber wie süß das Bild, das du da so an der Scheibe geklebt hast, vorhin so.
Kann ich mir richtig gut vorstellen.
Oh Gott, und deine Mutter dann dahinter wahrscheinlich völlig verzweifelt. Ich meine, stell dir vor, du bist dann auf der anderen Seite. Das ist ja,
ja
auch
ich glaube,
nicht so
damals
geil.
Hat man das dann halt auch noch anders durchgezogen, als man das vielleicht heute machen würde. Ne? Ich würde jetzt auch, also ich erinnere mich halt immer noch daran, es war auch keine schöne Erfahrung. Ich bin aber sehr froh drum trotzdem, dass sie das durchgezogen hat. Weil ich wäre wahrscheinlich danach nie wieder zu irgendeinem Schwimmkurs gegangen. So. Und,
ja,
das
ist echt so eine krasse Erziehungsfrage.
Ja.
Ne, wie weit geht man dann, wenn die mal keinen Bock haben, irgendwas zu machen, irgendwie einen Sport oder eben Schwimmkurs
ja, sie hat ja
so
auch gesagt, du musst
Eltern.
Das danach auf keinen Fall weitermachen. Also du musst jetzt keine Schwimmerin werden. Aber ich will, dass du dich über Wasser halten kannst. So, das ist wichtig. Auch
dass
wenn
man
du
im
mit
Urlaub nicht sofort die ganzen nur Panik schiebt.
Ja, und was mich dann am Ende tatsächlich motiviert hat, das weiß ich noch, ist, dass unsere Grundschullehrerin in der ersten Klasse einen Wettbewerb ausgerufen hat für die ersten 3 Schülerinnen und Schüler, die Seepferdchen oder Freischwimmer, eins von beiden haben, gibt es Preise. Und ich war dann die zweite.
Weißt du noch, was du bekommen hast?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Also ich habe nur Bronze gemacht.
Ich weiß
übrigens.
Nur, dass Friederike die erste war, wenige Tage vor mir.
So ein typischer erster Name, Friederike. Liebe Grüße an alle Friederikes. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es hier einige Hörerinnen gibt, die Friederike heißen.
Ja.
Ihr seid oft die Ersten, muss man einfach mal so sagen.
Naja, auf jeden Fall. So. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, welchen Weg mein Kind einschlagen wird bei diesen zwei Extremen.
Vielleicht die goldene Mitte.
Mal gucken.
Ich habe irgendwann mal gehört im Radio, dass es tatsächlich ein Problem ist für alle Kinder, die jetzt Schwimmen gelernt haben, also vor der Pandemie, also vor 2 Jahren Schwimmen gelernt haben, weil die das Schwimmen nicht anwenden
ja,
können.
Deswegen
und dass
ist
deshalb
es ein Problem,
auch empfohlen ne? wird, genau deshalb sind die Schwimmkurse wahrscheinlich auch nochmal dreifach voll, dass auch empfohlen wird, dass man eben nochmal einen Schwimmkurs macht oder ja, das, den Freischwimmer nochmal auffrischt. Ich glaube, das war letzten Sommer so, da gab es so eine Radio einen Beitrag, dass man daran denken soll, dass die Kinder vielleicht ihre Sicherheit beim Schwimmen jetzt schon wieder verloren haben und dass man dann nochmal gucken muss. Lucio hat einen Junior-Rettungsschwimmer, aber ich glaube, der war jetzt auch schon 2 Jahre nicht mehr schwimmen.
Naja,
doch,
aber der...
Doch, stimmt nicht, der geht immer Wakeboard fahren und da schwimmt
sagen.
Man ja auch.
Ja.
Das stimmt. Und ich habe nur Bronze gemacht. Ich konnte richtig gut tauchen als Kind, also so richtig extrem gut tauchen. Ich habe mich immer dann ganz am Boden, also mein Trick war ganz nah am Boden zu tauchen, sodass wirklich der Bauch fast den Boden berührt. Und dann konnte ich eine ganze Bahn durchtauchen bis zum anderen Ende und wieder hoch. Und das war wirklich beeindruckend. Ich konnte ganz lange die Luft anhalten und ich erinnere mich noch, richtig gut. Ich habe das als Erwachsene noch mal probiert, habe ich noch nicht mal zur Hälfte geschafft, weil ich Panik gekriegt habe.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich ganz ruhig am Boden des Schwimmbeckens mich lang bewegt habe, ganz nah, also so, dass ich auch wirklich immer den Boden berührt habe. Ich konnte das nicht, wenn ich nah an der Wasseroberfläche war oder in der Mitte, sondern ganz unten. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja hier Menschen, die physikalisch sich total gut auskennen und können mir sagen, warum das so ist. Vielleicht hat das auch irgendwas damit zu tun. Und ich konnte sehr, 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 sehr lang die Luft anhalten. Das war richtig gut. Das war mein super Skill. Und immer alle Ringe für alle holen und so. Und die Dinge, die verloren gegangen sind im Wasser.
Cool.
Und ich liebe es heute noch zu tauchen. Ich hasse es nur, so eine Taucherbrille aufzusetzen. Ich habe immer Angst, dass dann meine Augäpfel rausgezogen werden.
Was?
Ich tauche dann mit offenen Augen und habe knallrote Augen, weil ich auch im Salzwasser, weil ich will keine Taucherbrille aufsetzen. Ich finde die gruselig irgendwie.
Okay.
Nicht so nach meinem
also
Geschmack.
Was man nicht machen darf, ist, wenn man die Taucherbrille aufgesetzt hat, nochmal korrigieren. Weil dann lässt man halt wieder Luft rein und dann saugt sie sich nicht mehr am Auge fest und dann kommt manchmal auch Wasser rein und so. Also
und
aufsetzen.
Es gibt doch auch, dass die das Auge so rausholen
lassen.
Kann, ne?
Nein. Nein, das gibt's nicht.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, das mit dem Tauchen wird bei meinem Kind noch spannend, weil der ist zwar sehr gerne im Wasser, aber sobald es um Kopf unter Wasser geht, also zum Beispiel beim Rutschen oder so, oder auch alleine, wenn er in der Badewanne sitzt und es kommt ein Tropfen Wasser in sein Auge, dann ist schon vorbei. Also da bin ich mal gespannt, mit was für Tricks. Die machen dann da ja auch so Spielchen und so beim Schwimmkurs, die das dann hinkriegen, dass er vielleicht doch nicht so schlimm findet, mal mit dem Kopf unter Wasser zu sein.
Ich war ja mit meinen Kindern, mit beiden beim Babyschwimmen damals.
Für Shana,
mit Shana war ich dann nur einmal, dann bin ich da einfach nicht mehr hingegangen, weil das war mir echt zu stressig. Sie hatte gar keinen Bock drauf. Die war auch so ein Kind. Wir waren mal mit ihr auf Sylt und sind dann mit ihr... haben sie es auf den Arm genommen und sind mit ihr auf so eine Sandbank gegangen und haben sie dann dorthin gestellt, also so, weil die Wellen da so seicht kamen, aber dahinter konnte sie halt nicht stehen, wir haben sie halt drüber getragen, da kam eine ganz mini kleine Welle und sie ist halt weggelaufen, weil sie es so schrecklich fand und ist dann halt voll untergegangen
oh
in dieser coole Sand, wie ist das, ich lache, aber die mochte Wasser gar nicht. Hat sich zum Glück geändert als Erwachsene. Und Lucio fand diesen Schwimmkurs toll. Und das war dann halt wie auf dem Nirvana-Cover, ne? Dann, dass die Babys dann so getaucht sind und so.
Ja, ja, das hat Kasimir auch gemacht, so ein Babyschwimmkurs. Allerdings konnte ich da nicht mit ihm ins Wasser gehen, weil ich in dem Becken nicht stehen konnte.
Ja, das ist ein richtiges Problem einfach,
ja.
Ne?
Und
wie tief sind
halt
denn diese Becken da?
Was?
1,40 oder nee?
Ja, ich glaube, die sind 1,40, aber das dann endet halt das Wasser über meinem Kopf.
Über deinem Kopf,
ja. Also ich bin dann halt nicht mit Kopf raus da unterwegs und kann noch ein Kind durch die Gegend ziehen, sondern ich konnte da halt einfach nicht stehen. Und die Leiterin von diesem Schwimmkurs, den wir gemacht haben, da von diesem Baby-Wassergewöhnung, die war leider ein bisschen nicht so empathisch, würde ich sagen, weil die hat dann am Anfang zu mir gesagt, ja, kein Problem, ich sollte dann in dem Bereich bleiben, wo ich stehen kann und sie würde das mit ihm machen. Und das fand Kasimir aber mega scheiße, weil er die halt auch nicht kannte und so.
Ja.
Und sie hat mir dann auch einmal, dann hat er halt so angefangen zu schreien. Shit. Und dann hat sie mir mein Kind nicht zurückgegeben, sondern wollte das halt noch weiter durchziehen so.
Und probieren, dass sie es hinkriegt.
Und das fand ich richtig beschissen.
Also, und konnte man das dann nicht machen in dem Bereich, wo du stehen konntest, dass man dann da alles
ja,
macht?
Das war, dann war ich da halt immer alleine, ne? Also es ging ja auch darum, dann mit den anderen Babys in Kontakt zu kommen und so. Und
ja, aber ich meine, die anderen hätten ja auch in dem Bereich gehen können, ja, in dem du stehen kannst.
Ja, dann wären die aber halt alle bis zur Hüfte aus dem Wasser raus gewesen.
Ja, besser als bis über, ja, über die Stirn.
Sind wir nicht zu dieser Lösung gekommen. Auf jeden Fall ist dann Christoph auch meistens mit ihm hingegangen.
Ja.
Und wenn Christoph mal nicht konnte, ist sogar einmal so eine Freundin eingesprungen und meine Schwester war auch zweimal da und so.
Ja. Ich hasse nur Schwimmbäder, wirklich. Also ich finde sie super ekelhaft einfach. Ich denke immer sofort, ich kriege Fußpilz und ich hasse dieses Warme und diesen Geruch. Den Geruch mag ich, das Chlor, aber diese Umkleiden und so, ich finde das alles irgendwie scheußlich. Obwohl ich ja jetzt im Sommer ein paar Mal schwimmen war in so einem Naturbad in Hainholz, aber da musste ich auch nirgends rein, das war auch total leer, weil das Wasser war halt einfach arschkalt, niemand außer mir und so ein paar super coole Opas. Also es gibt ja so Opas, die sind einfach drahtig und hart drauf, ne? Die gehen halt auch im Winter und machen die Eisdecke auf und tauchen in den See. Solche waren da halt, ne? Und die schwimmen ja auch nicht so wie ich, so Brustschwimmen und 20 Minuten für eine Bahn, sondern die sind dann 20 Mal mir vorbeigekrault. Das hat Bock gemacht, weil das irgendwie so, es hat sich hier angefühlt wie so, weiß ich nicht, im See schwimmen oder so. Aber richtig im See schwimmen finde ich halt auch oft eklig, wenn da halt so viel Zeugs drin, so Schmatter drin rum schwimmt. Und ich bin ja auch schon mal fast ertrunken, haben wir hier, glaube ich, schon mal erzählt.
Ja, ich ja auch. See. Ja, genau. Diese Geschichte haben wir ja beide.
Ja, deshalb lernt schwimmen. Und wenn ihr auch, es gibt auch viele Erwachsene, die nicht schwimmen können. Also einfach, ich kenne halt auch einige, die sogar am Meer geboren sind und die nicht schwimmen können. Und das ist natürlich ist dann so schambesetzt, ne, wenn man irgendwie was lernt, auch so Fahrradfahren oder so, was alle Erwachsenen können und man selber kann es aber nicht. Aber es ist nie zu spät, irgendwie die Dinge zu lernen. Und es kann sein, dass auch wenn man das als erwachsene Person lernt, dass man dann wirklich ein großes Gefallen findet an einem neuen Skill und vielleicht wirklich einen Zugewinn hat auch fürs Leben. Also ja.
Es gibt auch Kurse, ne? Also zum Beispiel Kasimir wird jetzt bei 96 diesen Schwimmkurs machen.
96.
Und es gibt auch gibt es auch Kurse für Erwachsene. Also ich glaube, das ist überhaupt kein, da muss man sich nicht schämen, sich bei sowas anzumelden.
Voll. Ich habe auch ganz viel Neues gelernt. Ich habe ein Hörspiel aufgenommen. Eigentlich wollten Ninja und ich zusammen eine Kindergeschichte aufnehmen, kurz. Ne?
Ja.
Und dann da war ich so ungeduldig und habe einfach angefangen.
Ja, so gut. Ich wollte einfach mal Urlaub haben.
Das ist richtig, richtig gut, sich auch Auszeiten zu nehmen. Aber ich habe so gemerkt, ich komme so, vielleicht kennst du das nicht, ich war gerade bei Roberta in dem Podcast, der kreative Flow, der kommt irgendwie auch bald dann, also wir haben es live aufgenommen und der kommt irgendwann demnächst. Und da haben wir auch so darüber gesprochen, über Kreativität und dass manchmal ist es so, dass man beginnt und inspiriert durch etwas und ich war ja inspiriert durch unser Gespräch, zu Beginn einfach zu schreiben und dann kann man nicht mehr aufhören und mir ging das halt total so und ich habe dann gelernt, erstens habe ich gelernt, eine Geschichte zu Ende zu schreiben, dann habe ich gelernt, das alles aufzunehmen, was ja auch durchs Podcasten irgendwie gekommen ist, dann habe ich gelernt, ein Cover selber zu machen, weil auch da war ich zu ungeduldig zu warten, also so grafisch irgendwie was auf die Beine zu stellen, dann habe ich einen neuen Podcast-Host gefunden, habe da alles eingerichtet, das ist irgendwie, das war sehr, sehr befriedigend, irgendwie sich so durch diese ganzen Sachen zu wühlen und zu üben, Dinge neu zu machen. Und ich muss natürlich jetzt auch, weil es auch ganz schön viel Arbeit war, darf ich kurz hier Werbung machen?
Ja.
Also der Podcast heißt Camille aus dem Zweiten und ist ein Kinderhörspiel und es wird hoffentlich eine Reihe. Also ich hoffe, dass ich viele Episoden in diesem Jahr schreibe und veröffentliche. Und das ist die Geschichte eines Kindes, das in einer ganz stinknormalen Stadt lebt und hin und wieder ein paar Probleme lösen wird, hoffentlich mit FreundInnen. Mir war total wichtig, dass das Hörspiel gendergerecht gesprochen ist und gelesen. Ich glaube, ich habe das auch an den meisten Stellen geschafft. Und ich versuche, die Hauptfigur Camille sowie auch eine Klassenkameradin aus Camilles Klasse, Luca, genderneutral zu erzählen, also durchgehend. Und das ist auch voll witzig, weil mir schon viele geschrieben haben und gesagt haben, hey, Camille, und gedacht haben, es sei ein Mädchen, oder andere gedacht haben, es sei ein Junge. Und dann habe ich gedacht, dann ist es ja total cool, dass auch Kinder, nicht-binäre Personen oder Kinder, dann sich auch vorstellen können, dass das Geschlecht eben das gleiche Geschlecht ist wie das, was sie selbst haben. Und das finde ich irgendwie, das war meine große Aufgabe. Ist gar nicht so einfach übrigens, Ninja,
ja,
eine Figur genderneutral durchzuerzählen. Man muss sehr oft den Namen sagen. Und
ja,
das ist dann auch in der Sprache, man lernt halt auch so viel darüber, wie man das in den aktiven Sprachgebrauch bringt. Das ist gar nicht so easy. Also hin und wieder merke ich auch, dass ich, obwohl ich mir das so fest vorgenommen habe, dann stolper und er oder sie schreiben möchte.
Mhm.
Und es geht nun mal nicht so, ne? Und das ist eine tolle Herausforderung. Auf jeden Fall.
Das war ein kleiner Werbeblock. Das Hörspiel.
Mhm.
Und kann man dir da auch irgendwas zukommen lassen, wenn man das?
Ich habe schon einen Patreon.
Bei Patreon?
Ja, ich habe eine Anja, danke schön, falls du diesen Podcast auch hörst. Genau, da kann man
quasi so für die ganze Reihe dann als SupporterIn.
Genau, als SupporterIn für die ganze Reihe. Genau, da kann man dann ab einem Euro Patron werden und das dann unterstützen. Also ich brauche ein paar, weil der Podcast-Haus kostet ein bisschen was, und es wäre dann halt toll, wenn ich ein bisschen was dafür bekomme, dass ich eben diesen Aufwand habe und auch die Kosten. Podcasten, macht ja auch immer ein bisschen Kosten. Wir haben übrigens auch, unseren Podcast kann man auch unterstützen, bei Steady. Meine Uhr sagt mir, ich soll aufstehen.
Okay. Das sagt meine Uhr mir auch manchmal. Die sagt mir auch, ich soll Wasser trinken.
Ja, das habe ich ausgestellt, weil ich trinke eh so. Weißt du, habe ich dir da schon erzählt, dass Jans Uhr, haben wir über Weihnachten eigentlich? Wann haben wir denn die letzte Folge aufgenommen?
Vor Weihnachten.
Kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch nicht Weihnachten. Aber dass Jans Uhr am Tisch seiner Eltern zu ihm gesagt hat, auf einmal aus dem Nichts, ich weiß nicht, wer dein Vater ist.
Ja, dann hat man, das habe ich auch manchmal, dann kommt man da so gegen und dann schnappt die zwei, drei Worte auf, wenn man sich gerade unterhält und spricht dann auf einmal.
Ich weiß nicht, das war sehr witzig. Ich habe dann seine Mutter angeguckt und sie gefragt, ob sie uns was sagen muss. Und wir hatten hier so einen kleinen Zwist zu Hause, und dann habe ich irgendwie in einem Gespräch gesagt, ah, nee, ey, mir reicht's jetzt. Ich werd richtig aggressiv. Und dann hat meine Uhr gesagt, genau.
Ich messe deinen Blutdruck und es stimmt.
Genau, hat die gesagt. Dann habe ich die Uhr abgemacht und in die Ecke geschmissen.
Ehrlich?
Ich war so sauer auf die Uhr und auf alle. Ich war wirklich richtig aggressiv. Das war nicht eine Unverschämtheit. Ja, also das ist, Don't Look Up. Aber darüber haben schon alle gesprochen. Über Don't Look Up.
Ja. Sprechen wir darüber?
Weiß ich nicht.
Am lustigsten an dem Film fand ich eigentlich dieses Meme, was ich gefunden habe, wo Leonardo DiCaprio und Jennifer Aniston nebeneinander sitzen, so in ihren Rollen. Und dann stand dazu, warum sieht jedes heterosexuelle Paar in Berlin so aus?
Fandest du den Film nicht gut?
Doch, ich fand den super.
Ja,
ich fand es ganz spannend, weil ich hole ein bisschen aus. Ich bin ja, seitdem ich 12 bin oder so, also wann? Seit 19, ja, es war irgendwo in Iowa, war schon vorher, das war, glaube ich, 94 oder so. Und 1998 war ja dann Titanic, und seitdem bin ich halt richtig krasser Leonardo DiCaprio-Fan. Und das hat auch nie aufgehört, obwohl Leonardo DiCaprio ja auch, was sein Frauenverhalten angeht oder sein Beziehungsverhalten, wirklich richtig weird ist. Es gibt ja so ganze TikToks und Memes dazu, dass seine Freundinnen immer jünger werden und er immer älter und sie halt, also bis man 25 ist, ist man Leonardo DiCaprio-Material und danach hört es auf. Und je älter er wird, umso jünger werden seine Freundinnen und so. Und es sind immer nur Models und so weiter und so fort. Und immer nur kurz. Also er scheint, irgendwie scheint das nicht so richtig zu klappen. Egal, ich finde den auch einfach, unabhängig davon, dass ich ihn als Teenie ganz süß fand, finde ich auch einfach, dass es ein grandioser Schauspieler ist. Und was ich mir glaub, gefallen hat,
widerspricht auch niemand.
Ja, das, was mir bei Don't Look Up gefallen hat, war, dass er mal eine ganz andere Rolle gespielt hat. Also er spielt ja sonst, hat halt früher oft dann halt irgendwie den Herzensbrecher bei Titanic und Romeo und Julia. Romeo und Julia sollte man sich übrigens diese Verfilmung, Leute, wenn ihr jünger als 30 seid und ihr kennt diese Verfilmung noch nicht von Romeo und Julia, dann guckt euch die bitte an, die ist so toll. Und dann danach hat er ja quasi immer nur richtig krasse Bösewichte gespielt, ne? Oder so halt
oder super einfach, clevere Dudes einfach so.
Ja, oder so depressive Arschlöcher. Also nicht, ich will nicht sagen, dass alle Leute, die depressiv sind, Arschlöcher sind. Das versteht man hoffentlich. Aber das war eben immer so diese Rollenbeschreibung. So, er war immer Narzisst in seinen Rollen und so. Das kann er auch perfekt spielen. Aber in dieser Rolle war er das eben nicht, sondern da hat er was ganz anderes gespielt. Und das fand ich halt wirklich mal ganz spannend. Außerdem ist Don't Look Up natürlich eine Starbesetzung sowieso durchweg. Und was ich an diesem Film am allerspannendsten...
Konntest du lachen?
Ja, ganz oft.
Okay, ich auch.
Genau, und
ich
da auch. Kommen wir jetzt zu. Was ich an diesem Film ganz, ganz spannend fand, war, dass Christoph und ich da saßen und dachten, der ist echt super. Also so, das war richtig unterhaltsam. Das hat man eben dann auch daran gemerkt, dass wir nicht so oft aufs Handy geguckt haben und so. Der hat seine Längen zwischendrin. Aber war trotzdem insgesamt super unterhaltsam. Und ich habe den dann meinen Eltern empfohlen. Und die haben sich den angeguckt. Und meine Mutter hat den nicht verstanden, glaube ich.
Also sie fand den, die gesagt hat, sie konnte damit nichts anfangen.
Sie hat, ne, doch, also sie meinte, das Beste an dem Film ist wie immer Meryl Streep. So. Also sie ist halt großer Meryl Streep-Fan.
Ich liebe Meryl Streep.
Fan von ihrer Wandlungsfähigkeit und so. Und sie hat mir dann aber auch geschrieben, also das finde ich, diese angebliche Satire finde ich, das finde ich alles viel zu überzogen und so. Und ich dachte dann,
und ich denke, hä? Es ist halt genau so. Climate Change, Corona-Leugnerin.
Ja, aber ich glaube, und dann habe ich halt mit einer anderen Freundin drüber gesprochen und ihre Mutter hat genau das Gleiche zu dem Film gesagt. Und ich glaube, dass es halt so eine Generation ist, die schon mit dem Unterhaltungswert des Films was anfangen kann, die aber auch viele Anspielungen einfach überhaupt nicht versteht. Ich glaube, meine Mutter versteht nicht, dass diese zum Beispiel von dem dann Ex-Freund von Jennifer Lawrence, dass der Chefredakteur oder Redakteur bei etwas ist, was sowas wie BuzzFeed oder Huffington Post sein soll. Das kennen die halt gar nicht. Die finden auch so diese ganzen Memes, die dann mit Jennifer Lawrence entstehen und so, das können die gar nicht nachvollziehen, weil die halt nicht in diesen Medien unterwegs sind. Die kennen natürlich auch einen Trump und die kriegen natürlich auch die Relation hin von Meryl Streep zu einem Trump und so. Aber das, also ich fand das halt alles so, ich dachte so, ja, genau so stelle ich mir das vor. Und meine Mutter dachte halt, das ist alles übertrieben. Also das ist so übertrieben, dass ich es nicht mehr lustig finden kann. Und das fand ich halt total spannend, wie aus welcher Position man wie auf diesen Film guckt. Und ich fand auch das Ende... Was denn?
Ich muss gerade so lachen. Einfach über diesen, ich weiß nicht, wie heißt der Schauspieler, der diesen Steve Jobs-Typen da gespielt hat, der dann da so sitzt und so denkt.
Peter heißt die Rolle, aber wie der Schauspieler heißt, weiß Gott. Ich nicht.
Wir dürfen nicht spoilern. Also, aber nein. Viele Momente, wo ich so lachen musste.
Ich habe zum Beispiel bezüglich dieses Peters habe ich unter anderem auch ein Posting gesehen auf Instagram, wo halt auch, und diese Person hat auch extra geschrieben, Leute, ich will euch nicht den Film kaputt machen, aber das und das und das sind die ableistischen Momente des Films und da gehört die Darstellung des Peters auch dazu. Ich glaube, das kann man auch ohne sich groß mit Behindertenfeindlichkeit auseinanderzusetzen, kann man auch nachvollziehen, nachdem man den
Das kann man absolut, Film genau, dass so autistische Menschen irgendwie, ja, das stimmt. Aber ich fand's, also ich musste sehr lachen über einige Momente, also nicht über ihn als Figur, aber einen Moment in dem Film, indem er irgendwie, ich fand es einfach auch sehr gut gespielt.
Ich fand das Ende halt auch einfach grandios.
Das Ende,
weil ich auch toll. Alles, genau. Also ich,
man muss auch
Leute,
bis,
wenn ihr den Film
zum
guckt,
Ende
ihr müsst
des Abspanns
wirklich den kompletten Abspann gucken. Ihr müsst den kompletten Abspann gucken und euch den komplett zu Ende angucken. Und ich habe halt am Anfang gedacht, das habe ich noch zu Christoph gesagt, okay, ist das jetzt die 2021er Version von Independence Day? Und das war es dann halt nicht, ohne viel vorwegzunehmen. Deswegen fand ich das Ende einfach total grandios. Ich fand es richtig gut. Es war halt so unamerikanisch und so, also wirklich gut gemacht. Und am lustigsten.
Ich habe den sogar mit Lucio geguckt und seinem, habe ich den mit Lucio und seinem Freund? Ja, und seinem Freund geguckt. Also ja. Und die uns auch, die haben es gecheckt, ne? Die sind 13. Ja. Die fanden den Film
auch so lustig.
14, stimmt gar nicht.
Wie sich das so durchzieht, dieses Narrativ von dem General, wo sich Jennifer Lawrence ständig darüber aufregt, dass er Geld gekriegt hat für die Lebensmittel, die es umsonst gibt im Weißen Haus. Und dann sitzt sie da, weißt du, so ein Komet fliegt auf die Erde zu, sie ist da eingesperrt in diesem Zimmer vom Weißen Haus und so. Und alles ist scheiße und alles, worüber sie sich Gedanken macht, ist, ich komme nicht drauf klar, dass der diese $20 genommen hat.
Ja,
das war also wirklich sehr lustig. Schaut euch den an. Wirklich,
auch ganz am Ende noch mit ihrer App. Das machte ich auch gerne, diesen kleinen.
Ja, das war auch gut.
Ach, es gab sehr, sehr viele tolle Momente in dem Film. Natürlich großartige SchauspielerInnen. Also auf jeden Fall. Ich glaube, den haben wir eh alle gesehen. Also ich habe so viel irgendwie gesehen, gehört darüber.
Ja, täusch dich nicht. Ich habe eine Kolumne über And Just Like That geschrieben. Und da haben auch ein paar Leute geschrieben, oh nein, krasser Spoiler. Und
ich habe es auch nicht gesehen.
Die das OM-Magazin macht und ich schreibe ja für die. Ich glaube, wir haben da gar nicht groß drüber geredet. Ich glaube, wir haben beide gedacht, naja, nach 5 Wochen hat das eh entweder jeder gesehen oder halt was drüber gelesen. Und haben dann da eben keine Spoilerwarnung mehr hingepackt.
Mach mal, verlink mal den Artikel.
Ja, aber Spoiler, wenn ihr es noch nicht geguckt habt und ihr wollt es noch gucken und ihr wollt überrascht werden, dann lest diesen Text bitte nicht.
Meine Oma ist gestorben. Ich hau mal so raus, ne?
Ja, und mein Beileid. Meine Oma ist auch im Herbst gestorben.
Ja, und wir haben beide jetzt keine Oma mehr.
Doch, ich habe noch eine Oma.
Ja, entschuldige bitte.
Also noch habe ich sie.
Du hast, ja, aber wir haben auch lange eine Oma, also ne, die Urenkel meiner Oma sind schon, ja, meine Tochter ist ja Mitte 20, also die hat richtig, war richtig lange Oma und Uroma.
Ja.
Und die ist auch wirklich zu Hause eingeschlafen, ganz friedlich, und ich konnte mich auch verabschieden von ihr, und ich hatte richtig große, so ein bisschen Schiss davor, in den Raum zu gehen, weil als mein Vater starb, da habe ich ihn nicht gesehen und bereue das jetzt ein bisschen, weil es ganz schön ist, dann die Person nochmal zu sehen, wenn man die Gelegenheit hat und Abschied zu nehmen und zu sehen irgendwie. Also bei meiner Oma war es halt so, dass sie wirklich friedlich eingeschlafen ist, voll gegessen vom Frühstück, und mittags, als dann jemand kam, war sie dann schon verstorben. Also sie hat es einfach, glaube ich, eingeschlafen und dann nicht mehr aufgewacht, was ja ein total schöner Tod ist. Und es war irgendwie ganz schön, so sie da zu verabschieden und Abschied zu nehmen. Und ich finde das irgendwie auch, ich meine, es ist bei alten Menschen so, dass man davon ausgeht, dass sie sterben. Und irgendwie finde ich, ist dieses Thema Tod, das ist so krass belegt. Und es ist natürlich einfacher, das zu berichten, wenn das jemand ist, die 94 geworden ist, so wie Sidney Poitier, der ja auch gestorben ist.
Und so wie meine Oma.
Ja. Das magische Alter. 94 ist die neue 27. Ja.
94 Club.
Genau, die hängen jetzt richtig schön rum mit Sydney, der dann auch kurz hinterhergekommen ist, ne? Deine Oma. Im Foyer vielleicht noch.
Ja.
Und ich wollte das einfach erzählen, weil ich finde, dass wir über dieses Thema auch mehr sprechen müssen irgendwie. Also einfach das Teil unseres Lebens werden zu lassen, also so den Tod. Und wir waren gestern halt auch auf diesem Friedhof, wo meine Oma dann bestattet wurde, und in der Kapelle, und haben dort Abschied genommen. Gestern war halt die Beerdigung, und es war ein bisschen krass, weil ja nicht so viele Leute kommen konnten. Es durften, glaube ich, nur 16 kommen, 16 Plätze hat es gegeben. Und dann sind ist ein Teil meiner Familie, die halt nicht in Hannover leben, die konnten nicht kommen, weil die in Quarantäne sind. Und und die wurden dann mit einem WhatsApp-Call sozusagen hinzugefügt. Dann haben wir so ein Stativ in die Mitte gestellt und dann konnten die halt sozusagen per WhatsApp an der Beerdigung teilnehmen. Das finde ich halt auch so krass, dass halt diese unsere Situation so war. Es natürlich passiert das jeden Tag und auch noch viel schlimmer und so, aber dass solche Dinge passieren, dass halt dann die Kinder ihre Mutter nicht verabschieden können oder so, ne? Schon krass. Und ich sollte ein Lied singen und habe das auch gemacht. Ein Lied, was ich mal veröffentlicht habe vor vielen, vielen Jahren. Das hat Dirk geschrieben, mit dem ich damals Musik gemacht habe. Das heißt Bei dir sein. Und das sollte ich dann singen. Und ich konnte halt gar nicht. Ich musste das schon mal bei einer Trauerfeier.
Das ist furchtbar, ja.
Und ich frage mich, wie machen diese Menschen das? Ich meine, wenn man nicht involviert ist, ist ja noch mal was anderes wahrscheinlich. Aber wie machen diese Leute das, auf Trauerfeiern singen? Ich sollte das einmal für einen lieben Kollegen machen. Und es ging halt nicht, weil ich stand halt vorne, so wie auf seinem Platz. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann hier nicht singen, kam nichts raus oder nur heulen. Dann bin ich aufgestanden, habe mich dann ins Publikum gesetzt und von dort aus gesungen. Das ging dann. Und dann habe ich gedacht, bei meiner Oma bin ich schlau. Ich werde mich auf keinen Fall nach vorne stellen, sondern ich bleib einfach auf meinem Platz stehen und mache das da. Ging nicht. Nur so. Und dann muss ich immer wieder noch einen Anlauf und irgendwann ging es dann. Oh, das war echt krass, wie einen dann das doch mitnimmt irgendwie.
Unterschiedliche Situation. Ich war zum Beispiel die einzige Person auf der Beerdigung von meiner Oma, die nicht geweint hat.
Ja.
Ich weiß nicht. Also wir waren auf dem Friedhof und es waren nur meine Eltern, meine Schwester, ihr Mann und ich. Und manche hat es dann so überkommen und mich nicht so. Ich glaube auch, aber weil der Abschied auch so war, dass ich dann schon, als ich sie das letzte Mal gesehen habe, irgendwie wusste, das ist jetzt das letzte Mal und so. Und ich weiß nicht, ich habe auch nicht so viel Erfahrung mit Beerdigungen, Gott sei Dank.
Ja,
war da einfach nicht, also es hört sich jetzt so an, als wäre ich da, hätte ich da trocken gestanden, das war jetzt auch nicht so. Aber es war halt nicht so, dass ich irgendwie mega krass in Tränen ausgebrochen wäre oder so. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn du sagst, über dieses Thema zu sprechen, auch über unterschiedlichen Umgang damit zu sprechen. Und dass alles davon ganz normal ist wahrscheinlich.
Und richtig.
Es gibt einen neuen Instagram-Account, den wir verlinken können. Der heißt 21 Gramm. Mhm. Da geht es um Trauer und Tod.
Ja, also ich weiß, dass zum Beispiel erst meine Oma gestorben ist und ich dann, wenige Stunden, sie war wirklich noch warm, als ich sie angefasst habe, wenige Stunden später dann bei ihr am Bett stand, da habe ich auch nicht geweint oder so, ne? Also, und dann bin ich nämlich auch, und das finde ich, deshalb finde ich es richtig gut und wichtig, dass du das sagst, dann bin ich nämlich auch hier nach Hause gekommen und habe irgendwie so gesagt, sag mal, bin ich gefühlskalt? Also es kam halt gar nichts, also keine Emotionen, kein Weinen. Ich war eher so da und habe so meiner Mama gesagt, guck mal, du kannst sie ruhig anfassen, brauchst und so, ne, und verabschiede dich doch, und war eher so sachlich irgendwie und habe auch nicht damit gerechnet, dass mir das da passieren wird. Also ich habe gedacht, ich werde das singen können, gar kein Problem, aber es kam dann halt doch anders und wir sind tatsächlich unterschiedlich, aber wir sind auch in den unterschiedlichen Situationen immer wieder unterschiedlich. Wir können ganz auf unterschiedliche Art und Weise mit Trauer umgehen und darauf reagieren. Das kann sich ja auch entwickeln, auch bei einem Fall von Trauer anders sein als bei dem nächsten oder so, ne?
Und hast du es dann noch rausgekriegt oder hast du es gelassen?
Ja, ich habe es am Ende rausgekriegt.
Okay.
Ich habe dann einfach nochmal angesetzt und habe es dann rausgekriegt. Meine Mutter hat gesagt, nee, ich fand das schön, dass du geweint hast, das passt doch zum Anlass. Meine Mutter ist dann in manchen Situationen auch
pragmatisch.
Witzig. Aber meine Oma, die hatte auch schon Demenz, also die war wirklich, als ich sie das letzte Mal sah, hat sie eine Weile gebraucht, bis sie gecheckt hat, dass ich es bin. Und diese Situation, da gibt es einfach, also es ist natürlich total schmerzhaft dann, so wenn das Gedächtnis verschwindet, auch für die Person, aber es gab wirklich ein paar sehr lustige Situationen mit dieser Demenz. Also Zum Beispiel habe ich mit ihr Weihnachtslieder gesungen, als ich das letzte Mal da war. Und dann hat sie so wirklich getrellert und konnte auch die Texte alle und sagen so Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle. Oh, das ist ja Englisch, hat sie dann auf einmal empört festgestellt und aufgehört zu singen. Und, oder meine Mama hat mit ihr so eine Talkshow geguckt und da saßen halt die Leute in so, an so einem runden Tisch. Und sie hat sich diese Talkshow angeschaut und dann hat sie irgendwann meine Mutter geschickt, doch jetzt bitte das Essen zu holen, weil doch die Leute schon alle am Tisch sitzen. Und das ist irgendwie wirklich alle so, die Realitäten verschieben sich und was ist Fernsehen, was ist echt? Und das war irgendwie für meine Mutter erschreckend, aber auch ein bisschen lustig.
Also. Das war so, meine Oma lag ja, meine Oma war nicht jetzt doll dement, aber lag am Schluss, also sie lag ja noch das letzte Jahr oder letzten anderthalb Jahre in einem Seniorenheim und lag halt auch nur. Und dann waren meine Eltern zu Besuch und der Fernseher lief und da lief so der Trödelking oder so auf RTL 2. Mhm. Und meine Mutter kommt da rein und sagt so, wieso ist das denn an? Und meine Oma, keine Ahnung, die sind hier der Meinung, ich bräuchte Unterhaltung. Ist auch nicht so geil, weil das ist manchmal so die alte Persönlichkeit wieder so.
Die rutscht dann manchmal so raus, ne? Also es ist irgendwie, also ich find's auch krass, so, oder ist ja auch ein Geschenk, ne, das zu sehen. Also die Erfahrung zu machen, dass was Alter so mit sich bringt. Also das ist auch ein bisschen gruselig, tatsächlich, irgendwie, dass man so sieht, wie jemand tatsächlich abhängig wird. Meine Oma ist jetzt zu Hause gestorben, aber meine Mutter und ihre Schwestern, also meine Mutter war jeden Tag da, ihre Schwestern auch total oft und es kam halt ein Pflegedienst. Aber wie man dann auf einmal so wirklich das Gedächtnis verliert, krass, ja, so Dinge wegrutschen, so, das ist schon auch ein bisschen unheimlich. Und das, wenn wir Glück haben, dann werden wir sehr alt und dann blüht uns das vielleicht auch.
Vielleicht. Ne?
Ah. Ach, Ninja, gibt es noch irgendwie was Spannendes und Tolles zu erzählen? Wollen wir vielleicht einfach ganz bald nochmal aufnehmen? Weil ich bin auch, merke, ich bin ein bisschen erschöpft. Wir wollten euch Hörerinnen und Hörer aber auch nicht so lange warten. Also wir haben jetzt gar nicht lange aufgenommen, ne? Nur ganz
doch,
kurz.
Doch, ist gut. Eine gute halbe Stunde, alles cool. Die Leute freuen sich auch vielleicht, wenn sie nur 5 Minuten von uns bekommen.
Ihr könnt auch einfach nur 5 Minuten. Auch wenn sie nur 5 Minuten von uns bekommen, dann sind sie sehr, sehr glücklich. Ja. Ich möchte noch kurz was empfehlen. Wie heißt denn das Buch jetzt nochmal? Ein kleines Büchlein, Bonobo Musaka, glaube ich, heißt das, von Adeline irgendwas. Schicke ich dir gleich ein Foto.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, ich habe gerade...
Ich kenne alle Bücher.
Du kennst alle Bücher, ne? Du bist, ja, Ninjapedia. Finde ich sehr amüsant. Ich habe gelacht.
Das ist so Empfehlung. Ein blau-grünes Cover oder so, ne?
Es ist grün, glaube ich.
Ja, ja. Okay.
Und das ist so ein kleines Büchlein. Dann habe ich auch gedacht, ach, dieses Format, ne? Einfach so, also wie es gedruckt ist, jeder Satz hat ganz viel Raum. Also, dass man das Bücher, dass die Genre wie aufweichen nochmal und man irgendwie, man auf einmal so Formate in den Händen hat, die so ganz anders sind als vieles, was ich vorher kannte. Das finde ich auch ganz inspirierend und das macht einem auch Mut, so zu sagen, ach, ich könnte doch vielleicht auch mal was schreiben.
Ja.
Ja. Hört mein Kinderhörspiel und empfehlt es euren Freundinnen und Freunden. Bitte klickt auch, ist mir auch so bewusst geworden, jetzt nochmal, Ninja, wie wichtig, und wir sagen das nie, ihr müsst uns bitte abonnieren auf den Plattformen. Bitte. Und kleine Bewertungen machen.
Ja, man kann jetzt auch, das haben wir noch nie gesagt, ich habe dann gehört, dass alle anderen Podcasts das sagen, man kann jetzt auch bei Spotify bewerten. Also bewertet uns auch gerne bei Spotify. Ein paar Leute haben das schon gemacht, vielen Dank.
Ja, danke schön. Also einfach, da muss man nur auf Sterne drücken.
Ja, genau.
Voll gut, vielen Dank, dass es euch gibt. Danke auch dafür, dass für, wenn es mal so ein bisschen sperrig ist und ich kann irgendwie nicht so lang, dann, dass ihr da auch Verständnis habt. Das ist nur eine kurze Folge.
Niemand kann gerade irgendwas. lange machen lassen. Alle sind müde und erschöpft. Und ich habe heute in einem Podcast irgendwas gehört, wo, ach so genau, ist einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, Was machst du am Wochenende?
Ja.
Von Zeit Online mit Christoph Amend und Ilona Hartmann, die immer, Ilona heißt sie, Ilona Hartmann, die immer GästInnen da haben. Und die aktuelle Gästin, Gabriele von Arnim, sagte so irgendwas von vierter Welle. Und ich dachte so, welche Welle haben wir denn eigentlich gerade? Vierte, fünfte? Ich war schon so völlig raus. Ich weiß gar nichts mehr.
Mir fällt dazu nur ein, das ist die perfekte Welle, ja. Das ist der perfekte Tag. Und dann kam der Tsunami.
Okay, wirklich nach dem
Song. Wow, das ist jetzt die Stimmung, in der wir hier aufhören.
Ja. Tschüss.
Oh Gott. Tschüss.